Sarah Bakewell, Das Café der Existenzialisten. Freiheit, Sein und Aprikosencocktails. Wer Philosophie hört, denkt meist an bärtige alte Männer, die an abgeschiedenen Orten endlos über das Dasein sinnieren. Kein Wunder, dass Philosophie oft weltfremd erscheint. Was haben solch verschwurbelte Gedankenspiele schon mit der eigenen Lebensrealität zu tun? Genau das haben sich die Existenzialisten auch gefragt. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts begannen Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und ihre Zeitgenossen eine neue Richtung der Philosophie zu entwickeln. Sie wünschten sich eine Philosophie, die sich nach dem echten Leben richtet, so dass sich unser Lebensalltag durch Philosophie leiten ließe. Die Existenzialisten, wie sie sich später nennen würden, lebten strikt gemäß ihrer philosophischen Ideale. Diese neue Art des Philosophierens half ihnen sogar über die dunklen Jahre des Zweiten Weltkriegs hinweg. Diese Blinks veranschaulichen die Entstehungsgeschichte des Existenzialismus, erklären seine wichtigsten Ideen und geben dir einen Einblick in die unkonventionelle Lebensweise seiner Vertreter. Blink Nummer 1. Der Existenzialismus begann mit einem Aprikosencocktail. Wer schon einmal vom Existenzialismus gehört hat, verbindet den Begriff vielleicht mit düsteren Gedanken über die Sinnlosigkeit des Lebens. Dabei ist der Ursprung dieser philosophischen Richtung viel unbeschwerter. Alles begann mit einem Aprikosencocktail. Gegen Ende des Jahres 1932 saßen das Philosophenpaar Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir mit ihrem gemeinsamen Freund Raymond Aron in der Bar Bec du Gaz in Paris. Die drei hatten gemeinsam an der École Normale Supérieure in Paris studiert und alle drei hatten ihr Philosophiestudium etwas unbefriedigt abgeschlossen. Jetzt saßen sie bei ein paar Cocktails zusammen und ließen sich über ihre Alma Mater aus. Der Lehrplan der École hatte sich um die gleichen uralten Themen gedreht, die Philosophen schon zu Platons Zeiten beschäftigt hatten. Fragen wie, woher weiß ich, dass etwas real ist? Und woher weiß ich, dass ich etwas weiß? Solche Fragen erschienen den drei Freunden zunehmend sinnlos. Sie sehnten sich nach einer neuen Art der Philosophie, die über diese langweiligen Gedankenspiele hinausging. Doch wie könnte so eine Philosophie aussehen? Sartre und Beauvoir unterrichteten inzwischen in der französischen Provinz, aber vielversprechende neue Ansätze waren ihnen bislang nicht begegnet. Aron hingegen glaubte, eine Lösung gefunden zu haben. Er hatte nach der École in Berlin weiter studiert und dort eine neue philosophische Richtung aus Deutschland entdeckt, die Phänomenologie. Phänomenologen übergingen das metaphysische Geschwurbel, über das man sich an der École den Kopf zerbrochen hatte. Sie beschäftigten sich mit den Dingen des echten, alltäglichen Lebens. Mithilfe der Phänomenologie erklärte Aron seinen Freunden, kann man sogar mit Hilfe eines Aprikosencocktails Philosophie betreiben. Sartre und Beauvoir waren begeistert. Sartre lief aufgeregt in den nächsten Buchladen, um alle Bücher über Phänomenologie zu kaufen, die er finden konnte. Er fand genau eines. Die Phänomenologie war damals in Frankreich noch nicht sehr weit verbreitet. Wissbegierig, wie er war, machte sich Sartre schließlich auf den Weg nach Berlin, wo er wie Aron ein Jahr lang studieren wollte. Dort begann er, die Ideen der Phänomenologie mit anderen philosophischen Konzepten zu verknüpfen und entwickelte seinen einzigartigen literarischen Schreibstil. Als er 1934 nach Paris zurückkehrte, hatte er bereits die Grundlage für eine völlig neue Art der Philosophie geschaffen, den Existenzialismus. Der Aufenthalt in Berlin war essentiell für Sartres Verständnis der Phänomenologie. Dabei kam die Phänomenologie ursprünglich aus einer ganz anderen deutschen Stadt, aus Freiburg. Blink Nummer 2. Der Phänomenologie ging es um den Kern der Dinge und sie legte den Grundstein für den Existenzialismus. Die philosophische Schule der Phänomenologie, die Sartre und die Existenzialisten so nachhaltig beeinflusste, wurde in der Universitätsstadt Freiburg im Breisgau geboren. Studierende aus der ganzen Welt schwärmten an das Philosophische Institut der Universität Freiburg, um beim Begründer der Disziplin Edmund Husserl zu studieren. Aber was genau war so mitreißend an der Phänomenologie? Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass die Phänomenologie weniger eine eigene Philosophie ist, als eine Methode, Philosophie zu betreiben. Wie der Name schon verrät, geht es bei der Phänomenologie darum, Phänomene zu beschreiben. Das heißt zunächst einmal, alle Eigenschaften des Phänomens zu benennen, die sich durch die eigene Erfahrung ermitteln lassen. Das Phänomen selbst kann dabei alles Mögliche sein, zum Beispiel ein Objekt, ein Ereignis oder ein Gefühl. Probieren wir es doch mal mit dem Aprikosencocktail. Philosophen der älteren Schule würden sich beim Cocktailtrinken vielleicht fragen, ob der Cocktail wirklich existiert oder ob er bloß ein Gedankenkonstrukt ist. In der Praxis läuft es aber immer aufs Gleiche hinaus. Man sitzt da und trinkt ihn. Warum nicht ein bisschen entspannen und sich erstmal auf diese Erfahrung selbst konzentrieren? Wenn du deinen Cocktail so genau wie möglich beschreiben müsstest, würdest du wahrscheinlich mit dem Geschmack anfangen. Vielleicht weißt du sogar, wie der Barkeeper ihn zubereitet hat oder woher die Aprikosen kommen, die er benutzt hat. Vielleicht erinnert dich der Cocktail daran, wie du das erste Mal einen Cocktail getrunken hast. Aber all das sind im Grunde vorgefertigte Meinungen, die über deinen ganz bestimmten Cocktail nicht wirklich viel aussagen. Husserl würde dir deshalb raten, eine Epoche vorzunehmen. Was das sein soll? Epoche ist ein altgriechischer Begriff, der so viel bedeutet wie alle Vorurteile aussetzen. Husserl beschreibt damit die Methodik, alle vorgefertigten Meinungen über ein Phänomen beiseite zu legen und sich dem Ding selbst ganz unvoreingenommen zu widmen. Wozu das gut sein soll? Zunächst einmal kann diese neue Sichtweise ganz außergewöhnliche Erkenntnisse liefern. Stell dir einen Patienten vor, der einer Ärztin seine Schmerzen beschreibt. Dabei gebraucht er alle Klischees, mit denen wir Schmerzen üblicherweise beschreiben. Vermutlich hilft das der Ärztin bei ihrer Diagnose kein bisschen weiter. Sie hat bessere Chancen, wenn der Patient seine Schmerzen genau so beschreibt, wie er sie erlebt, ohne sich von vorgefertigten Ideen irreführen zu lassen. Phänomenologen wollen in der Regel keine Krankheiten diagnostizieren. Sie wollen vielmehr das Leben selbst verstehen. Und diese Aufgabe nehmen sie sehr ernst. Husserl und seine Schüler gaben sich nicht mit oberflächlichen Informationen zufrieden. Eine Phänomenologin würde zum Beispiel niemals von einem tollen Musikstück reden. Eine Beschreibung wie schwermütig oder erhaben hat für sie schon mehr Aussagekraft. Mit präzisen und zugleich unvoreingenommenen Beschreibungen versuchen Phänomenologen also zum Kern der Dinge zu gelangen. Auch der junge Martin Heidegger schloss sich dieser Mission an. Blink Nummer 3. Martin Heidegger war eine intellektuelle Größe mit fragwürdigen moralischen Einstellungen. Viele großartige Philosophen werden schließlich von ihren Schülern überschattet. So geschah es auch mit Husserl. Sein Musterschüler Martin Heidegger schuf aus den Ideen seines Mentors etwas völlig Neues. Heideggers 1927 erschienenes Buch »Sein und Zeit« revolutionierte die Philosophie. Heidegger war der Meinung, dass Husserl und seine Kollegen bei ihren philosophischen Untersuchungen einen fundamentalen Fehler machten. Sie taten so, als würden sie die Welt von außen betrachten, statt zu erkennen, dass sie selbst an ihr teil hatten. Sie ließen die Dimension des eigenen Seins in der Welt also völlig außer Acht. Heidegger merkte an, dass man aber erst in der Welt existieren muss, bevor man sie philosophisch untersuchen kann, und dass deshalb jede philosophische Untersuchung mit der Frage des eigenen Seins beginnen muss. Heideggers Vorgänger verhielten sich ihm zufolge oft so, als würden sie die Welt durch ein Schlüsselloch betrachten. Dabei waren die Dinge, die sie betrachteten, eindeutig mit ihrer eigenen Existenz verknüpft. Schließlich haben selbst Philosophen zu den meisten Dingen einen praktischen Bezug. Heidegger prägte den Begriff des Daseins, um dieses praktische In-der-Welt-Sein zu beschreiben. Für ihn ist das Dasein der grundlegende Zustand des Menschen und somit die Grundlage aller Philosophie. Heideggers Bücher und Vorlesungen machten ihn zum Superstar der deutschen Philosophie-Szene. Aber sein phänomenaler Intellekt schützte ihn nicht vor fürchterlichen moralischen Entscheidungen. Im Jahr 1933 akzeptierte Heidegger einen Posten als Rektor der Universität Freiburg. Für diese Stelle musste er nicht nur der NSDAP beitreten, sondern auch dafür sorgen, dass alle jüdischen Mitarbeiter der Universität sofort entlassen wurden. Die Aktion traf viele seiner Freunde und Kollegen, darunter auch seinen Mentor Husserl, der seinen Status als Emeritus und damit alle Rechte an der Universität verlor. Heidegger behauptete später, er hätte die Absichten der Nazis damals missverstanden. Doch 2014 kamen einige alte Notizbücher ans Licht, die ihn als Antisemiten und Nazi-Sympathisanten verraten. Heute wissen wir mit ziemlicher Sicherheit, dass Heidegger der NSDAP nicht aus bloßem Zwang beitrat. Für Heideggers Karriere war diese Entscheidung der Anfang vom Ende. Viele Freunde und Kollegen wandten sich angewidert von ihm ab. Für die Existenzialisten gab er ein eindrucksvolles Beispiel ihrer Ideen ab. Sartre und seine Freunde glaubten nämlich, dass es nicht die Gedanken sind, die einen Menschen ausmachen, sondern seine Taten. Blink Nummer 4. Der Existenzialismus dreht sich um Freiheit und Verantwortung. Sartre war nicht bloß Philosoph, sondern auch Schriftsteller. Seine philosophischen Schriften haben deshalb oft einen literarischen Einschlag. Die persönlichen Anekdoten, mit denen er seine Ideen veranschaulicht, sind oft besonders eindrücklich erzählt. Das hat seinen Sinn, denn dem Existenzialismus geht es darum, wie sich der Zustand der Freiheit auf unser alltägliches Leben auswirkt. Ziel der Phänomenologie ist es, alle Vorurteile über Dinge beiseite zu schaffen, um zu ihrem Kern zu gelangen. Auf ähnliche Weise ist das Ziel des Existenzialismus, alle Vorurteile über den Menschen zu überwinden, um unser eigentliches Wesen zu verstehen. Biologie, Kultur und unsere persönliche Biografie haben alle Einfluss auf uns. Aber was macht uns wirklich aus? Sartre glaubte, dass der Mensch sich selbst definiert, durch die Entscheidungen, die er trifft und die Dinge, die er tut. Sobald wir anfangen zu existieren, beginnen wir unsere Existenz durch unsere Taten zu formen. Das meint Sartre mit seinem berühmten Ausspruch, dass die Existenz des Menschen seiner Essenz vorausgeht. Um diese Idee zu veranschaulichen, erzählte Sartre die Geschichte eines ehemaligen Studenten, der ihn während des Zweiten Weltkriegs um Rat bat. Der junge Mann wollte der deutschen Besatzung Frankreichs entfliehen und an der Front gegen die Nazis kämpfen. Das hieß jedoch, seine Mutter alleine zurückzulassen. Was sollte er tun? Wie die meisten von uns war der Student davon überzeugt, dass seine Entscheidung an alle möglichen moralischen, psychologischen und persönlichen Faktoren gebunden war. Doch in Wirklichkeit waren diese Umstände keine Einschränkungen. Die Einschränkungen existierten bloß in seinem Kopf. In Wirklichkeit hatte der junge Mann die Freiheit, zu tun und zu lassen, was immer er wollte. Diese enorme Freiheit steht den meisten Menschen zur Verfügung, ohne dass wir es bemerken. Das bringt eine große Verantwortung mit sich. Wenn wir in unserem Handeln völlig selbstbestimmt und frei sind, dann können wir niemanden für unser Handeln verantwortlich machen. Noch dazu haben all unsere Handlungen Konsequenzen, manchmal sogar drastische. Über die Zeit machen uns unsere Taten deshalb zu dem Menschen, der wir sind, ob wir wollen oder nicht. Wer diese Verantwortung zurückweist, kann kein authentisches Leben führen. Sartre riet seinem ehemaligen Studenten deshalb, sich einfach zu entscheiden und sich durch seine Entscheidung selbst zu erfinden. Im nächsten Blink werden wir sehen, dass Sartre und Beauvoir ihr eigenes Leben ganz nach diesem philosophischen Prinzip gestalteten. Blink Nummer 5. Sartre und Beauvoir lebten ihre Philosophie. Alleine und gemeinsam. Sartre und Beauvoir waren ständig darum bemüht, ihre philosophischen Ideen in die Tat umzusetzen. Das galt für alle Bereiche ihres Lebens, auch ihre Beziehung. Die zwei hatten sich im Studium kennengelernt und waren bald darauf unzertrennlich geworden. Die meisten Paare hätten nach dem Studium einfach geheiratet. Aber Sartre und Beauvoir waren nicht wie die meisten Paare. Heiraten klang für sie nach altmodischen Geschlechterrollen, nach der freudlosen Anhäufung von Eigentum und vertuschten Affären. Das widersprach ihrem Ideal eines selbstbestimmten Lebens. Sie entschieden sich deshalb, alles anders zu machen. Eines Abends im Jahr 1929, als sie im Jardin des Tuileries in Paris spazierten, trafen sie eine Vereinbarung. Sie schworen sich, die nächsten 2 Jahre in einer offenen Beziehung zu leben. Sollte das gut funktionieren, würden sie zusammenbleiben. Gäbe es Probleme, würden sie die Bedingungen der Beziehung neu verhandeln oder ihre eigenen Wege gehen. Das Experiment lief besser als erwartet. Die beiden waren über 50 Jahre lang ein Paar. Erst Sartres Tod 1980 trennte sie voneinander. Im Laufe ihrer Beziehung hatte jeder der beiden viele unterschiedliche Liebhaber, doch füreinander blieben sie immer die wichtigste Bezugsperson. Kein Wunder. Denn Sartre und Beauvoir waren nicht nur Lebenspartner, sondern auch Arbeitskollegen. Beide waren Philosophen und beide hatten eine literarische Ader. Den Großteil ihrer Zeit verbrachten sie in ihre jeweiligen Schreibprojekte vertieft. Oft schrieben sie nebeneinander, zu Hause, in Cafés oder auf Reisen. Dabei waren sie für den jeweils anderen Testleser, Konversationspartner und Kritiker in einem. Sie motivierten sich gegenseitig, noch mehr zu schreiben und Ideen noch besser auszuarbeiten. Im Alltag hielten sie einander an, nach ihren philosophischen Idealen zu leben. Die existenzialistische Idee der Selbstbestimmung hatte viele Menschen motiviert, für eine bessere Welt zu kämpfen. Viele Studenten und Arbeiter, die 1968 in Paris für bessere Lebensbedingungen kämpften, waren zum Beispiel von existenzialistischen Idealen inspiriert. Sartre und Beauvoir schlossen sich den Protesten an und beteiligten sich aktiv an Märschen, Barrikaden und Streiks. Ihr politischer Aktivismus war die natürliche Folge ihrer Philosophie. Selbst in schwierigen Zeiten hielten Sartre und Beauvoir an ihren Idealen fest. Oft sahen sie sich in ihren Ideen gerade in Krisenzeiten bestärkt. So zum Beispiel während der Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Blink Nummer 6. Der Krieg unterbrach den Alltag der Existenzialisten, aber nicht ihre Arbeit. 1939 war für viele Franzosen ein angespanntes Jahr. Ein internationaler Konflikt ungeahnten Ausmaßes bahnte sich an. Nachdem die Deutschen im September Polen besetzt hatten, erklärten Frankreich und Großbritannien den Nazis schließlich den Krieg. Mit einem Mal wurde das Leben vieler Europäer auf den Kopf gestellt. Auch Sartre erlebte den Krieg hautnah. Wegen seiner Sehschwäche durfte er nicht an die Front, sondern arbeitete an einer Wetterstation im Elsass. 1940 wurde er dort von deutschen Soldaten gefangen genommen. In seinem Jahr Kriegsgefangenschaft lenkte er sich, so gut es ging, mit der Lektüre von Heideggers Sein und Zeit ab. Auch Beauvoir fand Trost in der Philosophie. Sie war im nun besetzten Paris zurückgeblieben, wo Lebensmittel zunehmend knapp wurden. Dort vertiefte sie sich in Hegel und Kierkegaard, deren Ideen ihren späteren Roman L'Invité inspirieren würden. Das intensive Lesen im Lager verschlechterte Sartres Augen noch weiter. Die Deutschen erlaubten ihm schließlich einen Besuch beim Augenarzt, den Sartre prompt zur Flucht nutzte. Er lief aus der Praxis des Arztes und türmte Richtung Paris, wo er endlich wieder mit Beauvoir vereinigt war. Seine Notizen aus der Gefangenschaft verarbeitete er zu seinem Meisterwerk Sein und Nichts, das 1943 erschien. Darin argumentiert er, dass der Mensch wortwörtlich nichts ist, außer seine Entscheidungen und Handlungen. Die Freiheit dieses Nichts macht uns Angst. Stell dir vor, dass du am Rande einer Klippe stehst und in den Abgrund schaust. Wenn du wolltest, könntest du jeden Moment hinunterspringen. Der Gedanke an diese Freiheit lässt dich schwindelig werden. Deine Angst ließe sich nur besiegen, wenn du dich an der Klippe festbinden würdest. Im übertragenen Sinne binden wir uns im Leben oft an etwas fest. Wir schränken unsere eigene Freiheit ein, um unsere Angst vor ihr zu bändigen. Das laute Klingeln eines Weckers am Morgen hilft uns zum Beispiel so zu tun, als müssten wir aufstehen. Dabei könnten wir einfach liegen bleiben. Aber wie jeder Langschläfer weiß, macht es das Leben manchmal einfacher, so zu tun, als wäre man nicht frei. Diesen Trick benutzen wir ständig. Ein Kellner zum Beispiel spricht und bewegt sich bei seiner Arbeit ganz anders, als er das im Alltag tun würde. Dabei ist er ein selbstbestimmtes, fehlbares, menschliches Wesen wie alle anderen auch. Das heißt, er hätte jederzeit die Freiheit, sich ganz unkellnerhaft zu verhalten. Laut Sartre befindet sich der Kellner in einem Zustand der Unaufrichtigkeit. Er tut so, als wäre er nicht frei. Um Arbeit und Alltag zu meistern, kann diese Selbsttäuschung nützlich sein, solange man nicht anfängt, wirklich an die eigene Unfreiheit zu glauben. Blink Nummer 7. Der Existenzialismus brachte frischen Wind ins Frankreich der Nachkriegszeit. Der Zweite Weltkrieg hatte das alte Europa buchstäblich in Stücke gesprengt und vielerorts musste man nun einen Neuanfang wagen. Auch in Frankreich sehnte man sich nach neuen Ideen und der Existenzialismus hatte einige zu bieten. Nach Kriegsende erlebte er in Frankreich einen regelrechten Boom. Eine von Sartres öffentlichen Vorlesungen im Oktober 1945 war so überfüllt, dass Stühle zerbrachen und einige Zuhörer vor Überhitzung in Ohnmacht fielen. Die Presse berichtete überschwänglich und schon bald redete ganz Paris von der neuen Bewegung. Die spielte sich vor allem im Pariser Bezirk Saint-Germain-du-Pré ab, wo Sartre und Beauvoir viele Jahre lang lebten. Sie verbrachten den Großteil ihrer Zeit in den Cafés und Bars des Viertels, wo sie von früh bis spät schrieben und Freunde, Künstler, Schriftsteller, Studierende und Liebhaber trafen. Nachts fand man sich in Jazz- und Bluesclubs wie dem L'Orienté oder dem Le Tabou. Die existenzialistische Szene rühmte sich als gegenkulturelle Bewegung. Ihre Anhänger spielten gerne mit Provokation und lehnten alles Kleinbürgerliche entschieden ab. Beauvoir erzählte gerne, wie sie einmal mit ihrem Freund Wolz auf der Terrasse einer Bar saß und einen Cocktail trank. Wolz war brotloser Künstler und Alkoholiker, doch plötzlich trat ein wohlhabender Mann im Anzug auf ihn zu und grüßte ihn vertraut. Die beiden unterhielten sich leise, bevor sich der Mann wieder auf den Weg machte. Später erklärte Wolz peinlich berührt, dass dieser Mann sein Bruder sei, der als Finanzier arbeite. Aus heutiger Sicht erscheint es nicht besonders bemerkenswert, dass eine mittellose Person sich für einen reichen Verwandten schämt. Doch damals war es neu, kulturelle Werte so vertauscht zu sehen, und Beauvoir war höchst amüsiert. Obwohl die existenzialistische Bewegung ihren Sitz in Paris hatte, waren viele Existenzialisten von Amerika fasziniert. Amerikanische Musik war besonders beliebt. In den Augen der Existenzialisten verkörperte sie Widerstand und Hoffnung. Das galt besonders während des Zweiten Weltkriegs. Eines Abends 1943 wurde die französische Sängerin Juliette Gréco von der Gestapo festgenommen. Kurz darauf wurde sie wieder entlassen, doch sie musste ihren 12 Kilometer langen Heimweg allein in einem dünnen Abendkleid antreten. Aus Protest sang sie auf dem gesamten Marsch lauthals das amerikanische Lied »Over the Rainbow«. Existenzialismus war sowohl ein philosophisches Ideal als auch eine gesellschaftliche Szene. In dieser Szene lernten Sartre und Beauvoir bald auch Albert Camus kennen. Blink Nummer 8. Für Sartre und Beauvoir war Albert Camus erst Freund, dann Feind. Als Sartre und Beauvoir Albert Camus 1943 das erste Mal begegneten, waren sie sofort von ihm begeistert. Der französisch-algerische Schriftsteller und Philosoph war nicht nur gut aussehend, sondern auch humorvoll, geistreich und sensibel. Es dauerte nicht lange, bis die drei enge Freunde wurden. Camus hätte sich zwar selbst nie als Existenzialisten bezeichnet, doch seine Abhandlungen und Romane enthielten viele existenzialistische Elemente. In dem Essay »Der Mythos des Sisyphos« schrieb er zum Beispiel über den griechischen König Sisyphos, der von den Göttern dazu verdammt wurde, jeden Tag einen Felsbrocken, einen Hügel hinaufzurollen, der am Abend wieder hinunterrollte. Camus erkannte in Sisyphos eine grundlegende menschliche Eigenschaft. Genau wie Sisyphos gehen wir täglich unserem Leben nach, ohne viel darüber nachzudenken. Doch ab und zu halten wir inne und fragen uns, wozu wir das Ganze eigentlich machen. Genau wie Sisyphos es wahrscheinlich tut, wenn er am Abend dem Felsbrocken dabei zuschaut, wie er den Hügel wieder hinunterrollt. In solchen Momenten müssen wir uns entscheiden, ob wir aufgeben oder weitermachen. Wenn wir weitermachen, akzeptieren wir damit die Sinnlosigkeit unseres Handelns. Camus fand das weniger deprimierend als vielmehr absurd. Auch Sisyphos muss gewusst haben, dass sein Leben absurd ist. Camus stellte sich vor, dass er wissend lächelte, während er den Felsbrocken wieder einmal den Berg hinaufrollte. Er schrieb: Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Sartre und Beauvoir fanden Camus' Überlegungen hingegen kontraproduktiv. Sie waren fest davon überzeugt, dass unser Leben alles andere als bedeutungslos ist. Den Sinn des eigenen Lebens müsste zwar jeder Mensch für sich selbst bestimmen, aber niemandem sei damit geholfen, das Leben als absurd zu bezeichnen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wuchs der Riss in ihrer Freundschaft weiter. Nachdem Paris 1945 von deutscher Besatzung befreit wurde, wurden viele der französischen Nazi-Kollaborateure vor Gericht gezogen und hart bestraft. Einige von ihnen wurden sogar zum Tode verurteilt. Camus sprach sich entschieden gegen diese drastischen Maßnahmen aus. Hinrichtung, Folter und Misshandlung durch den Staat waren für ihn ein moralisches Desaster, egal zu welchem Zweck. Sartre und Beauvoir waren auch in diesem Punkt anderer Meinung. Sie sahen die Bestrafungen als notwendiges Übel, um den Opfern des Krieges Respekt zu zollen und so den Grundstein eines Neuanfangs für Frankreich zu legen. Camus erschien ihnen plötzlich als weltfremder Idealist. Es wurde zunehmend deutlich, dass der Krieg die politischen Überzeugungen der Freunde auseinandergetrieben und sie einander entfremdet hatte. In den frühen 1950er Jahren kam es schließlich zum endgültigen Bruch zwischen dem Dreiergespann. Blink Nummer 9. Beauvoirs Meisterwerk verband Phänomenologie, Existenzialismus und Feminismus. Der Existenzialismus zeichnet sich dadurch aus, dass man ihn auf alle Bereiche des Lebens anwenden kann. Doch selbst während des großen existenzialistischen Booms Mitte der 40er Jahre blieben viele Lebenserfahrungen philosophisch unergründet, zum Beispiel Geschlechterrollen. Mit ihrem Werk »Das andere Geschlecht« von 1949 widmete sich Simone de Beauvoir endlich diesem wichtigen Thema. Beauvoir wollte untersuchen, wie Frauen den Zustand des Seins erfahren und schuf ein feministisches Meisterwerk. In ihrem Buch machte Beauvoir deutlich, dass sich die Seinserfahrung von Frauen erheblich von der Seinserfahrung von Männern unterscheidet. Dieser Erfahrungsunterschied beginnt so früh im Leben, dass viele Leute glauben, der Unterschied zwischen Frauen und Männern sei von Natur aus gegeben. Beauvoir hält diesen natürlichen Unterschied für einen Mythos. Um herauszufinden, wie es ist, eine Frau zu sein, müssen wir uns von der Idee der Natürlichkeit verabschieden und einen Blick auf die Erziehung werfen. Kleine Jungen und Mädchen werden zu völlig unterschiedlichen Verhaltensweisen erzogen. Jungen werden ermutigt, aktiv am Leben teilzunehmen. Mädchen hingegen werden ermahnt, dass vor allem ihr äußeres Erscheinungsbild wichtig ist. Je älter ein Mädchen, desto mehr geschlechtsspezifische Erfahrungen hat sie gemacht. Erwachsene Frauen haben also ihr ganzes Leben lang vermittelt bekommen, dass sie Männern unterlegen sind und verhalten sich deshalb oft so, als würde das wirklich stimmen. Frauen lernen zum Beispiel ganz automatisch die männliche Perspektive als vermeintlich normale Perspektive anzusehen. Beauvoir hat diese Idee von Hegel übernommen und weiterentwickelt. Laut Hegel nämlich nimmt unser Bewusstsein in jeder menschlichen Interaktion entweder die Rolle des Herrn oder die des Sklaven an. Das Herrenbewusstsein sieht alles aus der eigenen Sicht, doch das Sklavenbewusstsein versucht, die Dinge aus der Sicht des Herrn zu sehen. So sieht der Sklave sich schließlich selbst mit dem Blick des Herrn. Beauvoir argumentierte, dass Frauen dazu erzogen werden, sich mit dem Blick eines Mannes zu sehen. Anstatt die Welt aus ihrer eigenen Perspektive zu betrachten, beschäftigen sie sich also ständig damit, dass sie selbst betrachtet werden. Dabei lernen sie, sich selbst eher als Objekt denn als Subjekt zu verstehen. Das andere Geschlecht ist ein feministisches Meisterwerk. Doch zu Beauvoirs Lebenszeiten wurde es nie ganz ernst genommen. Der Grund dafür ist schwer auszumachen. Vielleicht lag es an den frühen englischsprachigen Ausgaben, die viele der Hauptargumente herausschnitten oder verzerrten und deren Cover oft mit weich gezeichneten Aktfotos geschmückt waren. Erst spätere Generationen erkannten das andere Geschlecht als bahnbrechende Kulturkritik. Es erfüllte das Versprechen der Phänomenologie und des Existenzialismus, indem es eins der wichtigsten aller Phänomene prägnant beschrieb: die Lebenserfahrung von Frauen. Du hast nun die wesentlichen Ideen des Existenzialismus kennengelernt. Und du hast gehört, dass das eine ziemlich radikale Denkrichtung war. Während man sich in der philosophischen Tradition des 19. Jahrhunderts vor allem mit alltagsfernen Fragen beschäftigte, wollten die Existenzialisten alles anders machen. Mit literarischer Raffinesse beschrieben sie, was es heißt, im Bewusstsein des unausweichlichen Todes seine begrenzte Lebenszeit würdevoll und aufrichtig zu gestalten. Für die Existenzialisten ist der Mensch völlig allein verantwortlich für sich und sein Leben. Er ist wahrhaft frei. Das waren unsere Blinks zu Das Café der Existenzialisten von Sarah Bakewell. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.